Das Finale, ja, okay, wenn du das Finale von mir hören willst, dann sage ich OKC gegen Boston. Aber Deutschland hat aus meiner Sicht, wenn wir eben die Bestbesetzung haben, ja, mittelfristig gesehen bei jedem Turnier die Chance, eine Medaille abzugreifen. Olympia ist natürlich noch mal ein bisschen schwerer, weil nur 8 Mannschaften am Start, das heißt relativ wenige Teams. Das ist nicht einfach. Man erhofft sich mehr in Orlando. Und das konnten sie über die Saison hinweg nur phasenweise zeigen, was in ihnen steckt. Aber am Ende vollkommen wurscht, weil jetzt bist du in der wichtigsten Phase der Saison und da kannst du einiges wieder gut machen und da sind sie gerade auf dem besten Weg. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, Orlando spielt eigentlich komplett ohne Druck, weil du spielst gegen den Ersten, du bist klarer Underdog und so müssen sie auch auftreten, so sind sie bis jetzt auch aufgetreten. Von daher, das ist so eine Serie, wo ich durchaus Orlando zutraue, dass sie da der Underdog-Rolle, sage ich mal, nicht gerecht werden und am Ende den großen Favoriten rauswerfen. Ist wahrscheinlich seine einzige Rettung in Orlando, wenn der Trainer geht und ein Trainer kommt, der sagt so, hey, nee, ich brauche genau so einen Spielertypen wie Moritz Wagner in meinen Reihen. Sonst sehe ich eher wenig Chancen, dass wir Moritz nächstes Jahr noch in Reihen der Orlando Magic sehen.
Ja, hi, liebe Sportinios. Herzlich willkommen zur heißen Phase in der NBA, der nordamerikanischen und somit bedeutendsten Basketballliga der Welt. Die Playoffs nehmen ja gerade mal so richtig Fahrt auf und da habe ich mir einen Gast eingeladen, der kaum näher dran sein könnte. War selbst Nationalspieler für Team D mit knapp 100 Länderspielen und begleitet derzeit für Sky als TV-Experte die NBA-Playoffs. Ihr habt es in der Folgenbeschreibung vermutlich schon gelesen. Basti Doret ist heute am Start. Hi Basti, cool, dass du da bist. Schöner kann der Wochenstart ja kaum verlaufen.
Thomas, ich grüße dich. Ist mir eine Ehre, in deinem kleinen, aber feinen Podcast zu Gast zu sein. Über meinen langjährigen Spätzel Steffen Hamann ist ja der schon dein Gast war, ist der Kontakt zustande gekommen und der hat nur geschwärmt vom Podcast. Deswegen freue ich mich auf die nächsten, ja, 45 bis 60 Minuten.
Ja, im Gegensatz zu dir bin ich ja kein Leistungssportler, also mit Druck kann ich nicht so gut umgehen wie du. Insofern schauen wir mal, ob du das nach der Folge auch noch sagst. Aber tatsächlich, der Steff, der hat, wenn ich mich recht zurückerinnere, ganz gute Prognosen abgegeben in der letzten Folge. Die war ja letztes Jahr. Aber kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast am Samstag ja 2 Spiele nacheinander kommentiert bei Sky, unter anderem die Orlando Magic. Wie anstrengend ist so ein Doubleheader und hast du dir das dritte Spiel dann anschließend in Anführungsstrichen privat dann auch noch reingezogen oder wie ist der Samstagabend verlaufen?
Ja, also so 2 Spiele hintereinander, das schlaucht schon, vor allem wenn da gar keine Pause dazwischen ist. Das Orlando-Detroit-Spiel ging ja relativ lang, da hat dann das OKC-Phoenix-Spiel schon begonnen gehabt. Wir sind dann zum, ja, ich glaube Mitte, erstes Viertel reingestartet in das zweite Spiel. Ja, schlaucht schon, vor allem natürlich, weil es auch ein bisschen später, also wir waren glaube ich um 0 Uhr oder so fertig. Ich hatte auch schon Spiele, da haben wir erst um 0 Uhr begonnen. Also das in der Nacht arbeiten, da muss man sich schon dran gewöhnen. Aber war natürlich aus deutscher Brille sehr, sehr erfolgreich. Das dritte Spiel habe ich mir dann aber erst am Sonntag im Real Life angeschaut. Ich denke, du meinst das New York-Spiel dann.
Ja, genau. Ja. Genau, ja, das sind immer schwere Zeiten, ne, so in den Playoffs.
Ja, wobei man muss sagen, also das ist schon sehr, sehr geil, dass mittlerweile Samstag und Sonntag wir wirklich
so früh, ne?
Tip-Off-Zeiten haben, 19 bzw. 19.30 Uhr gehen die ersten Spiele los. Das ist schon für die deutschen NBA-Fans, schmeckt das wirklich gut.
Ja, absolut. Ist aber trotzdem natürlich immer ein heftiger Schlafkiller ruft ordentliche Augenringe hervor. Insofern gut, dass das hier ein Audioformat ist, primär. Basti, ist dir eigentlich bewusst, dass das heute der ultimative Test für TV-Experten ist? Denn wir zeichnen Montagabend auf, das müssen wir an der Stelle mal dazu sagen. Das heißt, das nächste Spiel der Orlando Magic steht kurz bevor, ist nämlich dann heute Nacht, also in der Nacht auf Dienstag. Das heißt, beim Erscheinen der Folge werden wir entweder voll ins Schwarze getroffen haben mit den Prognosen oder gnadenlos daneben gelegen haben und dann werden wir wegen Unwissenheit gecancelt. Aber man muss ja auch mal ein paar unpopuläre Entscheidungen treffen. Aber Spaß beiseite, wir gehen natürlich nicht nur zwingend auf das nächste Spiel der Orlando Magic ein, auch wenn da heute ein großer Fokus drauf liegt in der Folge als deutsche Basketball-Enklave in der NBA, sondern wir blicken natürlich auch aufs große Ganze und mit ein bisschen Weitblick. Bevor wir dazu kommen, wir haben ein straffes Programm, also Orlando Magic habe ich schon gesagt in den Playoffs, ne? Was können die reißen, was gibt's Neues von der Gründung der NBA Europe, dann noch so ein paar Neuigkeiten um die Nationalmannschaft, vielleicht mit so einem Ausblick auch schon mal Richtung LR28, wie steht's eigentlich um Basketball Deutschland im Allgemeinen und in Deutschland, also Basketball in Deutschland und. Bevor wir aber voll reinstarten, noch die Frage, was treibst du eigentlich aktuell, wenn du nicht gerade mit Buschi zusammen am Sky-Mikrofon sitzt?
Mit der Frage starten wir rein, ja. Die könnte direkt folgenfüllend sein, sage ich mal. Also hauptberuflich bin ich Verantwortlicher für den Nachwuchsbereich in Nürnberg, bei den Nürnberg Falcons. Ja. Das ist meine Festanstellung, das sind meine 40 plus Stunden, die ich in der Woche abreise, das TV-Expertentum, das ist nebenher, das ist Leidenschaft pur. Aber nee, ich hatte das große Glück, direkt im Anschluss meiner Karriere bei mir in der Heimat einzusteigen im Nachwuchsprogramm der Nürnberg Falcons. Den Nachwuchsverein, den habe ich selber mitgegründet 2021.
Ach cool.
Auch als Gründungsmitglied, bin der Sportvorstand und sportlicher Leiter und das ist meine absolute Leidenschaft und da hängt mein Herz dran. Aber mir tut es schon auch gut, eben durch die Medientätigkeit auch noch nahe am Profisport dran zu sein. Das ist ja natürlich mein Expertengebiet, wo ich jahrelang selber im Profisport aktiv war. Das fehlt mir hier und da schon auch, im Rampenlicht zu stehen, diesen Druck zu spüren. Und das hat man so ein bisschen schon auch, wenn man ein Spiel begleitet. Ja, da hören doch und schauen ein paar Leute zu. Da muss man sich drauf vorbereiten. Das ist auch quasi so meine Drucksituation in der Woche.
Ja, okay. Also das heißt, du sorgst im Prinzip hauptberuflich dafür, dass die Jungs irgendwann mal dahin kommen, wo sie alle hin wollen, nämlich in die NBA. Bei den Orlando Magic haben es ja schon drei Deutsche geschafft und spielen da. Die Weltmeisterbrüder Franz, Mo Wagner sowie Europameister Tristan da Silva. Lohnt sich also für jeden deutschen Sportfan, der vielleicht normalerweise nicht jeden Tag die Basketball-News verfolgt, da in den NBA-Playoffs auch mal reinzuschalten. Vor allen Dingen am Wochenende hast du schon gesagt, ne, sehr dankbare Anstoßzeiten, hätte ich fast gesagt, um 19 Uhr oder 19.30 Uhr und dann kommen drei Spiele hintereinander, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Also das kann man sich sehr, sehr gut anschauen in der Primetime. Wir haben aktuell, glaube ich, über den Daumen gepeilt, 7 Deutsche in den Playoffs, meine ich. Kommen wir später nochmal zu. Zusammenfassungen sind übrigens auch kostenlos zu sehen und ich verlinke den Kram natürlich auch nochmal hier in der Episode. Dann kommen wir mal zur Aktualität, also zu den NBA Playoffs. Und zwar, du hast vorhin schon erwähnt, am Samstag haben die Orlando Magic gespielt, du hast es kommentiert, Samstagabend gegen die Detroit Pistons, sind da mit 2-1 zu Hause in Führung gegangen. Für mich ja so das wichtigste Spiel der Serie, wenn wir mal vom 7. Spiel absehen. Wenn sie das Ding nicht gezogen hätten, dann wäre ich mir sehr sicher gewesen, meine Einschätzung zumindest, dann hätten sie es nicht gepackt in die nächste Runde. Weil wenn es dann wieder nach Detroit geht, sie haben jetzt noch ein Spiel in Orlando, das ist heute Nacht, wie gesagt, und danach geht es wieder nach Detroit. Aber dann wäre es, glaube ich, schon hart geworden. Insofern jetzt mit 2-1 in Führung zu gehen und jetzt heute Nacht noch das Spiel zu Hause zu haben, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Für alle, die das noch nicht so ganz im Hinterkopf haben, Best-of-Seven-Serie, das heißt, wer zum ersten Mal 4 Siege erzielt, der kommt weiter in den Playoffs. Wie fällt dein Fazit zum Spiel der Orlando Magic von Samstag aus?
Ja, Orlando ist sehr, sehr gut reingestartet in diese Partie. Man hat gemerkt, dass sie richtig Bock hatten vor heimischem Publikum. Und Orlando hat auch seit langer Zeit das erste Mal wieder ein Playoff-Heimspiel gewonnen. Das erste Mal unter Jamal Mosley letztes Jahr kein einziges Playoff-Heimspiel erfolgreich bestreiten können. Man hat schon gemerkt, dass sie
gegen die Celtics rausgeflogen. Ne?
Genau, ja, da hatten sie schon so ein bisschen was gut zu machen. Sie haben ja ein relativ schwaches Spiel 2 gezeigt, vor allem das dritte Viertel.
Oh, ja.
Spiel 2 ging richtig in die Hose. 36-18 war das Viertelergebnis, wenn ich mich nicht recht täusche. Bis dahin muss man aber sagen, haben sie wirklich eine tolle Playoff-Serie gespielt. Von 8 möglichen Vierteln, die sie gewonnen oder spielen gespielt haben, haben sie 6 gewonnen. Also sie waren da voll im Soll. Und der Weg dahin ist eigentlich der interessante, weil sie mussten sich ja durch die Play-Ins kämpfen und haben dann in einem wirklichen Do-or-Die-Spiel gegen die Charlotte Hornets sich ja, letztmöglichst qualifiziert, sind dann der achte Platz im Osten geworden am Ende des Tages und müssen dann eben gegen die Detroit Pistons ran, die Erster waren. Ja. Nach der Regular Season sind da der klare Underdog, aber jetzt 2-1 in Führung gegangen, nach, aus meiner Sicht, einen wirklichen Thriller. Es war sehr, sehr wellenförmig, das Spiel. Es ging Führungswechsel. Man hatte das Gefühl, Orlando ist geil reingestartet. Dann kam Detroit zurück. Und ja, am Ende des Tages ist es dann auf die Superstars hinausgelaufen, die am Ende den Unterschied gemacht haben.
Ja, genau. Die Magic hatten eine Führung von 15 Punkten, ne, glaube ich, im dritten Viertel.
Und sie hatten eine Führung.
Und dann kam Cade Cunningham, der eigentlich das ganze Spiel, muss man sagen, ist der Superstar der Detroit Pistons. Relativ durchschnittliche Leistung, aber hat dann im letzten Viertel nochmal mächtig aufgedreht, hat eigentlich das Momentum auf Seiten der Orlando Magic kippen lassen, kippen lassen. Und sind dann, glaube ich, sogar mit einem Punkt in Führung gegangen. Und dann kam unser Franz Wagner, und hat auch nach einem sehr dünnen Spiel, der hat ja in Summe 17 Punkte gemacht, das ist jetzt für ihn deutlich Unterschnitt, in der Crunch-Time aber noch eine Schippe draufgelegt und hat dann einen Mid-Range-Jumper gemacht, 2 Punkte, und dann noch einen Dreier, der ja auch nicht seine Spezialität ist, draufgelegt. Und hat eigentlich im Prinzip damit das Spiel in Richtung der Orlando Magic nochmal final gekippt. Ist das der Grund, Basti, warum die Jungs dann, also hier Cade Cunningham und Franz Wagner, dann so dreistellige Millionenbeträge oder Verträge mit nach Hause nehmen, weil sie halt die Go-To-Guys und die Clutch-Player sind, die dann unter Druck eben halt auch noch so performen und einfach, ja, so wie Teflon beschichtet, den Druck an sich abprallen lassen?
Absolut. Und du merkst es eigentlich fast in jeder Playoff-Serie, in jedem Team sind die Superstars noch einen Ticken mehr im Fokus. Am Ende haben sie den Ball in der Hand, müssen die richtigen Entscheidungen treffen, die wichtigen Würfe treffen. Das hat in der Phase dann, wie du schon gesagt hast, Franz übernommen, große Plays gemacht. Du hast angesprochen davor, ja, es hat mal so eine unterdurchschnittliche Leistung, auch von Cade Cunningham. Aber
so hart
Jungs,
wollte ich es jetzt nicht formulieren, aber ja, du darfst das, du bist Profisportler.
Sie sind dann eben halt in der Lage, auch einfach den Schalter umzudrehen. So. Und das freut mich ganz besonders für Franz, der ja wirklich keine einfache Saison hatte, der viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Erst kurz vor den Playoffs dann wieder fit geworden ist. Man merkt bei ihm, dass er noch nicht bei 100% ist. Er hat noch nicht das Vertrauen in seine Aktionen wie vielleicht noch vor einem Jahr. Aber deswegen tut es dem auch so gut, jetzt mal diese Big Shots getroffen zu haben. Und bis dahin war es dann eben schon auch ein Paolo Banchero, der fast ein Triple-Double in diesem Spiel hatte.
Starkes Spiel gemacht, ja.
Der vor allem in der zweiten Halbzeit die Mannschaft getragen hat. Du hast einen Bane gehabt, der unfassbar von der Drei-Punkte-Linie getroffen hat.
7 von 9 Dreier, glaube ich, versenkt. Ne?
7 von 9, aber das Interessante auch bei ihm, das war alles nicht in der Crunch-Time so. Und in der Crunch-Time hat Detroit dann auch nochmal defensiv eine Schippe draufgelegt, dem wirklich das Leben sehr, sehr schwer gemacht, sodass dann eben die Superstars übernehmen mussten, wie ein Banchero oder ein Franz Wagner. Und deswegen, ja, am Ende steht der Sieg für Orlando. Ich glaube auch verdient. Und der sollte ihn wirklich, der sollte ihm nochmal mehr Rückenwind geben jetzt für das Spiel 4, was du angesprochen hast.
Ja.
Und ich glaube, da, wenn sie das Spiel gewinnen, dann ist das fast schon wie so eine kleine Vorentscheidung, weil für alle, die es nicht genau wissen, Best of Seven hast du angesprochen und es geht ja in diesem 2-2-Modus, ne? Also du spielst aus Sicht der Orlando Magic erst zweimal in Detroit, dann zweimal zu Hause und dann geht's hin und her. Das heißt, nach dem Spiel in Orlando geht's wieder nach Detroit, dann wieder nach Orlando und ein mögliches Spiel 7 wäre wieder in Detroit.
Und das willst du dir nicht geben als Orlando,
und
ne? Das
Spiel 7 auswärts.
Und in Detroit, ich glaube, Detroit ist auch nochmal eine ganz besondere Atmosphäre in der Halle, ne? Das kannst du nicht mit allen Standorten vergleichen in der NBA. Das
also ja, ist eine große Historie in Detroit, ja.
Genau.
Sowieso so ein ja, so eine Arbeiterumgebung, die auch sich sehnen danach, dass Detroit endlich mal wieder zum alten Glanz kommt. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, Orlando spielt eigentlich komplett ohne Druck, weil du spielst gegen den Ersten, du bist klarer Underdog und so müssen sie auch auftreten, so sind sie bis jetzt auch aufgetreten. Von daher, ich glaube, das ist so eine Serie und ich denke, vielleicht werden wir auch gleich nochmal auf die anderen Serien gucken. Das ist so eine Serie, wo ich durchaus Orlando zutraue, dass sie da der Underdog-Rolle, sage ich mal, nicht gerecht werden und am Ende den großen Favoriten rauswerfen.
Ja, also genau, wir gehen gleich nochmal den Turnierbaum sozusagen durch. Jetzt gab es ja auch viel Kritik, berechtigte auch an den Magic. Jetzt muss man aber bei aller Kritik sagen, dass sie jetzt, du hast gerade gesagt, mit 2-1 gegen die Nummer 1 im Osten in Führung gegangen sind. Ne? Das muss man auf jeden Fall schon mal anerkennen, egal wie es jetzt weitergeht. Oder ist das wieder so zu deutsch zu sagen, ja, der Westen ist vielleicht nochmal deutlich stärker einzuschätzen. Ist halt in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen bitte, aber nur der Osten. Wobei im Osten hast du halt natürlich auch die Celtics und so. Aber im Westen hast du natürlich OKC, den Champion San Antonio, glaube ich, ein ganz heißer Kandidat. Dann Denver und vielleicht auch noch die Lakers. Muss man sagen, jetzt erstmal schon mal Chapeau, 2-1 gegen die Nummer 1 im Osten, Bilanz ziehen, das muss man erstmal so hinnehmen. Wenn man jetzt vor allen Dingen die letzte Saison sieht, wo sie in der ersten Playoff-Runde direkt mit 4-0 oder 4-1, ich weiß gar nicht mehr genau, gegen die Boston Celtics ausgeschieden sind, kann man sagen, sind sie jetzt schon mal einen Schritt weiter, ne?
Sie sind einen Schritt weiter. Auf die gesamte Saison betrachtet, ist es trotzdem eine kleine Enttäuschung. Ich glaube, Moritz Wagner hat es vor der Saison mal gesagt oder zu Beginn der Saison, dass ihr großes Ziel ist, vor allem ins Conference-Finale im Osten einzuziehen. Ja. Also sie haben die Ziele sehr, sehr hoch gesteckt. Jetzt während der Saison ist ja da einiges schiefgelaufen. Verletzungen von Banchero, von Wagner. Dann gab es immer wieder Unstimmigkeiten auch mit dem Trainer Jamal Mosley, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, auch wenn man jetzt weit kommt, dass seine Tage gezählt sind.
Ja.
Man erhofft sich mehr in Orlando. Und das konnten sie über die Saison hinweg nur phasenweise zeigen, was in ihnen steckt. Aber am Ende vollkommen wurscht, weil jetzt bist du in der wichtigsten Phase der Saison und da kannst du einiges wieder gut machen und da sind sie gerade auf dem besten Weg.
Beginnt die Saison nochmal neu, ne? Wenn es chronologisch durchgehst, du hast gerade gesagt, die haben ja wirklich eine wilde Fahrt hinter sich, gegen die Boston Celtics ausgeschieden letztes Jahr. Waren, wenn ich mich nicht irre, das defensiv stärkste Team in der Liga in der Regular Season. Ich glaube, die haben von allen Teams die wenigsten Punkte zugelassen. Dann eben, wie gesagt, gegen die Celtics ausgeschieden. Dann haben sie Desmond Bane verpflichtet, wie ich finde, echt eine wirklich gute Verpflichtung, sehr guter Trade, weil der eben von draußen sehr, sehr gut werfen kann. Aber ich finde auch, dass der manchmal wirklich unerahmlich zum Korb zieht und wie der die Dinger teilweise dann noch versenkt. Ich bin großer Fan. Ist so ein bisschen die Rittersport, die fleischgewordene Rittersportschokolade, also quadratisch praktisch gut, der Kollege, was der so an Muskelmasse mit sich rumträgt. Chapeau. Ja, und wie gesagt, ne, gegen Detroit hat er 7 von 9 Dreier gemacht und mit Paolo Banchero, glaube ich, die Magic im Spiel gehalten. Dann haben sie im November, haben sie so einen 10-4 Lauf gehabt in der Regular Season, die Magic. Und danach war das eher so ein 50-50. Dann haben sie auch gegen Ende, in den letzten 2 Monaten, hatten sie dann mal so eine Phase, wo sie 6 Dinger gewonnen haben hintereinander. Dann haben sie wieder irgendwie 6 verloren, dann haben sie wieder 5 gewonnen und am Ende eine relativ ausgeglichene Bilanz gehabt. Und zwischendurch, du hast es halt gesagt, mit Verletzung zu kämpfen gehabt von Paolo Banchero. Der war, glaube ich, 2 Monate raus. Und Franz Wagner, der dann in Summe anderthalb Monate raus war, hat sie sich am Knöchel ja verletzt und ist dann ein bisschen zu früh eingestiegen in dem NBA-Spiel in Berlin und musste dann nochmal aussetzen und hat dann, glaube ich, in Summe auch anderthalb Monate gefehlt. Das sind natürlich mit Abstand die beiden Topstars im Team. Wenn die fehlen, dann wird es natürlich ein bisschen holprig. Zum einen fehlen dir dann natürlich die Top-Player, aber zum anderen hast du natürlich auch das Problem, dass vielleicht die Rhythmen oder so die Abstimmung im Team ein bisschen fehlt. Ne? Wie lange braucht das, damit das wieder zurückkommt? Also ist da jedes Spiel hilfreich, was die jetzt spielen, um dann Franz auch wieder ranzuführen?
Ja gut, jetzt hast du natürlich wenig Zeit, um dass die Abstimmung da irgendwie deutlich besser wird. Ja, aber ich glaube, der Knackpunkt bei den Orlando Magic ist, dass sie doch dann in der Tiefe nicht genügend Qualität haben, um dann so ein Fehlen von Banchero oder auch Franz wirklich konstant, sage ich mal, gut zu ersetzen. Tristan da Silva, der dritte Deutsche im Bunde, der hat es über die Saison hinweg sehr, sehr gut gemacht, hat eine tolle Saison gespielt, konnte phasenweise Franz ganz gut ersetzen, aber nicht auf dem Niveau, wie Franz das macht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Er ist ein Rollenspieler, er ist keiner, der so kreieren kann wie Franz, der davon lebt, dass er gute Extrapässe bekommt, dass der Ball sich gut bewegt, dann ist Tristan gut. Ja, und aus meiner Sicht das größte Problem der Orlando Magic ist die Point Guard Position. Sie haben mit Jalen Suggs einen Spieler, der ja up and down ist. Der kann dir schon mal ein richtig gutes Spiel liefern, aber nicht auf dem Niveau, wie es andere Point Guards in Teams machen, die wirklich um den Titel mitspielen. Wir haben gerade angesprochen, Kate Cunningham auf Seiten der Detroit Pistons. Ja, du hast bei den Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell, James Harden, ja, das sind andere Kaliber, ja. Schau dir alle Guards an in der Liga, da ist er schon ein Stücken entfernt. Und es ist relativ untypisch, finde ich, für ein NBA-Team, dass du deine zwei Superstars eher auf den, also Paolo Banchero ist ein klassischer Vierer, ja, der über seine Physis kommt. Franz ist ein Dreier, der auch mal auf die Vier rutschen kann, ja, phasenweise vielleicht mal die Zwei spielen kann, wenn du eine große Line-Up spielst. Aber das ist schon untypisch, dass du deine zwei absoluten Franchise-Player, dass keiner davon ein Guard ist. Ja? Und das, finde ich, merkst du bei den Orlando Magic. Sie kommen über die Verteidigung, ja, sie wollen knallhart verteidigen, sie wollen schnell spielen, aber auch nicht super schnell, schon einen Ticken kontrolliert, immer wieder Banchero in Mismatches bringen, also in Situationen, wo er körperliche Überlegenheit hat gegenüber seinen Spielern. Und das ist keine Mannschaft, die einen sonderlich modernen NBA-Basketball spielt, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen finde ich, fehlt da eben noch ein richtiger Top-Guard, wenn die Orlando Magic mittel- beziehungsweise auch langfristig richtig erfolgreich sein wollen.
Ja, okay, das ist eine spannende Perspektive. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, haben Sie eine gute Besetzung auf der Center-Position? Ich habe vielleicht fehlen da auch noch ein paar Prozente im Vergleich zu anderen Top-Teams.
Wendell Carter Jr. macht es echt gut. Der ist ein wirklicher Bulle, der viel arbeitet, aber auch kein richtig moderner Fünfer, ja, so ein Spielmacher-Fünfer, wie viele Teams es haben, ja. Dann kommt Pitaze von der Bank, der ist ein solider Rollenspieler. Aber
verteidigt ganz gut, ne?
Ja. Verteidigt ganz gut, aber das sind jetzt, wie gesagt, da lässt schon viel an Qualität nach, gerade wenn die erste Fünf nicht auf dem Parkett ist, ja. Und für mich ist es halt nicht nur, weil ich selber Aufbauspieler war, ist das trotzdem mit die wichtigste Position im Basketball, vor allem auch in der NBA. Und da fehlt für mich einfach, was gegenüber den anderen Teams.
Jalen Brunson, ne, bei New York, sicherlich auch nochmal ein gutes Beispiel.
Jalen Brunson, oder schau dir, ich meine, der Westen ist auch komplett dominiert von tollen Guards, ja, Shai Gilgeous-Alexander auf Seiten von OKC, du hast Luka Doncic bei den Lakers, das sind alles All-Star Guards, ja, und das ist nicht zu vergleichen mit einem Jalen Suggs.
Ja, ja. Du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die ganze Saison über gibt es eigentlich Diskussionen, über den Trainer Jamal Mosley von den Orlando Magic. Eigentlich sind sich alle Insider einig, dass der nach der Saison, egal wie gut oder wie schlecht die Orlando Magic abschneiden, dass er weg ist. Was ihm vor allen Dingen zur Last gelegt wird, ist ja irgendwie, dass er nicht das Maximum aus sozusagen Paolo Banchero und Franz sozusagen Zusammenspiel auf dem Parkett oder auf dem Court rausbringt. Wie sehr stört sowas? Also ich meine, gute Teamchemie ist, glaube ich, immer entscheidend bei allen Wettbewerben, bei allen Turnieren, die man spielt. Wie schätzt du das ein, welche Rolle sowas spielen kann?
Ja, das ist natürlich...
Oder ist das sehr medial auch aufgebaut, dass man sagt, naja, vielleicht ist intern gar nicht so ein großes Thema, wie alle Basketball-Podcasts oder Sportnachrichten es draus machen?
Also ich sag mal schon, ja, aus meiner Sicht ist das schon ein großes Thema, vor allem während so einer Regular Season, weil du natürlich da auch... Also das zieht sich, ne? Die haben 82 Saisonspiele, du bist sehr, sehr viel zusammen und wenn da was an der Teamchemie nicht stimmt, dann macht sich das schon deutlich bemerkbar. Aber jetzt gerade muss man schon sagen, schafft das ja trotzdem oder hat das geschafft, so eine kleine Kehrtwende für die Magic nach dieser ja, holprigen Regular Season einzuläuten. Und er schafft es im Moment schon, da eine Mannschaft aufs Parkett zu bringen, die lebt. Wie viel Anteil er jetzt da wirklich hat, ne? Oder ob die Spieler intern von sich aus sagen, so, nee, wir haben jetzt hier was gut zu machen nach der Saison, wir müssen jetzt auch nochmal eine Schippe drauflegen, das ist von außen natürlich schwer zu sagen. Aber wenn du eben so ein Ziel hast, wie zum Beispiel das Conference Final, dann musst du über die Regular Season hinweg gute Arbeit leisten, um dich in eine gute Playoff-Position zu bringen. Und das ist eben nicht über so ein Play-In-Turnier, sondern möglichst unter den ersten vier nach der Regular Season zu stehen, dass du zumindest Heimvorteile hast etc. Und da hat wohl einiges nicht gestimmt. Deswegen hat das für mich schon eine Auswirkung einfach auf seine Zukunft. Und ich glaube, dass er nächstes Jahr da nicht mehr an der Seitenlinie stehen möchte, egal, oder nicht möchte, wahrscheinlich möchte er noch, aber nicht wird, egal wie jetzt die Playoffs ausgehen, weil am Ende ist es trotzdem deutlich, dass die NBA eine Players League ist und wenn deine Superstars nicht happy sind mit der Art und Weise, wie du coachst oder wie du das Team zusammenstellst etc., dann wird es einfach verdammt schwer für dich. Das ist in ganz vielen Programmen in der NBA zu spüren.
Ja, jetzt das andere Thema oder Gerücht, was es auch lange gab, ist, dass sie Paolo Banchero als den neben Franz, den zweiten Superstar, traden würden, weil sie sagen, okay, er passt irgendwie nicht zum Spiel von Jamal Mosley, vom Trainer, oder er passt auch gegebenenfalls, das habe ich glaube ich auch mal gelesen, er passt auch nicht so gut zum Spiel von Franz. Jetzt bin ich kein Basketballprofi geworden und nicht so tief drin wie du, aber vielleicht, da würde mich nochmal deine Perspektive drauf oder zu interessieren. Ich finde ja schon, dass Paolo Banchero und Franz Wagner andere Spielertypen sind, ne? Also, Franz ist eher so der schnelle, elegante Filigrane, der ziehen zwar beide zum Korb, aber Banchero ist dann eher so der Bulle, der dann so aufpostet und dann noch den Abschluss sucht. Aus meiner Sicht gibt es jetzt erstmal keine Gründe, warum die beide nicht in einer Mannschaft performen sollten oder könnten. Wie siehst du das?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin kein riesiger Paolo Banchero-Fan. Vom Spielertyp auch jemand, der nicht...
Ist das so eindimensional, was er spielt vielleicht?
Ja, er ist
vielleicht
nicht unbedingt der Vierer, der gerade so in die Zeit passt. Ja, du siehst wenig Gefährlichkeit von der Drei-Punkte-Linie. Ja? Das heißt, er kann das Feld nicht sonderlich breit machen. In seiner Entscheidungsfindung ist er wirklich manchmal sehr, sehr fragwürdig, weil er alles erzwingen möchte. Er möchte durch seine Physis, was er durchaus kann, natürlich sich durchpowern und zum Korb ziehen. Aber dann so den richtigen Extrapass nochmal zu spielen, wenn die Hilfe kommt etc. Das sind nicht alle seine Stärken. Und ich glaube, jemand wie Franz Wagner könnte deutlich mehr davon profitieren, wenn da ein Spielertyp wäre, der spielintelligenter ist. Ja, und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, wenn man mit dem Gedanken spielt, jemanden wie Paolo Banchero zu traden und vielleicht einen anderen Spielertypen zu holen oder vielleicht für die Trade oder in der Trademasse auch nochmal ein anderes Kaliber an Point Guard bekommt.
Ja.
Das kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen, die Überlegung. Auch wenn Paolo Banchero, das ist ein überragender Basketballer, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Hat die Magic halt im dritten Spiel getragen, ne? Mit seiner Performance, muss man
genau
sagen.
Aber die Frage ist, ob du so viel Geld für jemanden ausgibst und vertraust du ihm, eine Mannschaft über die ganze Saison hinweg zu tragen. Ja. Ja? Und ja, da zweifle ich schon auch ein bisschen dran. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eine mögliche Option wäre, jemanden wie ihn da wegzutraden.
Ja, jetzt kommen wir, bevor wir mal auf den Turnierbaum schauen und auf die Playoffs, schauen wir noch auf einen weiteren Problemfall. Das ist Moritz Wagner. Der Mo Wagner hatte am Sonntag auch noch Geburtstag, versauert da gerade ein bisschen auf der Bank, auch wenn er nicht den Eindruck macht, weil er natürlich totaler Energizer ist im Spiel wie auch auf der Bank. Und wenn er spielt, dann ja, dann hast du ihn als Gegenspieler wahrscheinlich, aber du liebst ihn als Mitspieler und als deutscher Fan sowieso. Deshalb würden wir uns natürlich alle mehr Spielzeit wünschen für ihn. Er ist aber im Moment komplett aus der Rotation geflogen, bekommt keine Minuten mehr. Das wird ihn auch mental sicher mitnehmen, auch wenn er, glaube ich, eine ganz solide Weise hat, damit umzugehen, wie er aus seinem Podcast schon mal hat durchblicken lassen. Hat ja erst eine sauschwere Verletzung erlitten, ist dann zurückgekommen und kriegt jetzt, wie gesagt, ist dann so allmählich aus der Rotation gegangen. Wie hart ist sowas und vor allen Dingen, welche Chancen siehst du, dass sich seine Situation vielleicht im Rahmen der Playoffs nochmal ändern könnte?
Ja, also es ist natürlich extrem hart. Du willst als Sportler natürlich in den entscheidenden Spielen, in den entscheidenden Momenten auf dem Parkett stehen. Und jemand wie er, der emotional so bei der Sache ist, ist es vielleicht doppelt so hart. Ja, dein kleiner Bruder ist in der gleichen Mannschaft, der ist ein absoluter Topstar. Das hat man ja auch in der Wagner-Dokumentation im ZDF gesehen. Ne? Das,
ist jetzt übrigens ein zweiter Teil angekündigt worden, das vielleicht schon mal für alle Basketballfans.
Ja, sehr geil. Nein, also es ist natürlich, er steht da schon auch immer ein bisschen im Schatten von seinem kleinen Bruder, sind wir auch ehrlich, dass er eine kleinere Rolle hat und dass er auch nicht das Basketballtalent hat wie sein Bruder, ist, glaube ich, auch klar. Ich bin erstaunt, dass jemand wie er jetzt gar keine Rolle hat, vor allem in den Playoffs, weil in den Playoffs brauchst du Energizer, du brauchst so Typen, die eine Mannschaft mitreißen können und das kann er allemal. Man hört ja, dass vor allem man mit seiner Defensive nicht zufrieden ist. Kann ich irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Es ist nicht mehr der allerspritzigste, der Gegenspieler vor sich halten kann. Orlando will in der Verteidigung sehr, sehr viel switchen. Das heißt, er würde viel auf kleinen, flinken Guards in der Defensive stehen. Da sehe ich durchaus Probleme bei ihm. Allerdings würde ich ihn trotzdem punktuell immer wieder reinwerfen, ja, um so Energiemomente zu schaffen. Und dass er da gar keine Minuten bekommt, das ist natürlich extrem hart für ihn. Ich kann mir trotzdem vorstellen, ja, ob die Serie jetzt noch in siebtes Spiel geht, etc. Ne? Es ist müde, Spieler, es ist sehr physisch, ja, Spieler werden irgendwie kleine Wehwehchen haben, etc. Also das heißt, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er irgendwo mal einen wichtigen Moment auf dem Parkett bekommt. Und er ist eh einer, der immer bereit sein wird. Und jetzt malen wir uns mal aus, wenn Orlando tatsächlich Detroit raushauen würde, dann würde man wahrscheinlich auf Cleveland treffen. Viele sagen, oh, Cleveland würde Orlando putzen. Sehe ich komplett anders. Ich glaube, Cleveland liegt Orlando sehr, sehr gut. Ja, auf die kann man sich sehr, sehr gut einstellen. Und gerade so gegen so ein Team wie Cleveland, ja, sehe ich schon die Möglichkeit, dass man irgendwo da mal Moritz in wichtigen Aktionen sieht. Und es sind nicht die wichtigen Aktionen, wo er Clutch Buckets macht, sondern das sind eher so diese kleinen Momente, wo er mal einen Block hat, wo er ein geiles Hustle Play hat, wo er die Halle mitnehmen kann. Ja. Und ich hoffe, das sehen wir noch von ihm. Sonst glaube ich auch, ist wahrscheinlich seine einzige Rettung in Orlando, wenn der Trainer geht und ein Trainer kommt, der sagt so, hey, nee, ich brauche genau so einen Spielertypen wie Moritz Wagner in meinen Reihen. Sonst sehe ich eher wenig Chancen, dass wir Moritz nächstes Jahr noch in Reihen der Orlando Magic sehen.
Ja, okay. Also wir drücken die Daumen und kommen dann mal zu den Playoff-Partien oder Duellen. Fangen wir direkt mal mit den Orlando Magic an. Gegen die Detroit Pistons, wir haben es gesagt, es steht 2-1. Heute Nacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag, kommt das vierte Spiel in Orlando dazu. Deine Prognose?
Ich glaube, Orlando holt sich die 3-1-Führung. Ich glaube, sie konnten wirklich wichtige Schlüsse aus dem dritten Spiel ziehen, wo sie viele Dinge gut gemacht haben und dann lief es auch gut. Aber wo sie dann auch gesehen haben, okay, wenn wir da nicht aufpassen, dann ist eben jemand wie Kate Cunningham ganz schnell in der Lage, nochmal das Spiel zu drehen. Also ich glaube an Orlando und denke, dass wir morgen da sitzen und Orlando ist 3-1 in Führung.
Sehr gut, ja, also da schließe ich mich natürlich gerne an. Ich glaube, wenn sie es 3-1 machen, dann kommen sie auch in die nächste Runde. Ich befürchte, wenn sie es nicht zu Hause machen heute Nacht und Detroit gleicht aus, glaube ich, werden die Pistons dann auch in die nächste Runde einziehen. Aber nochmal, ich glaube auch an das 3-1 heute Nacht und damit glaube ich, dass die Orlando Magic auch eine Runde weiterkommen. Und auch so ein bisschen Wunschvater des Gedankens, ich sage jetzt einfach mal, das wird heute das Breakout-Spiel für Franz in den Playoffs. Insofern, der hat sich jetzt ein bisschen Sicherheit geholt, die spielen jetzt nochmal das zweite Mal zu Hause. War so ein bisschen der Game-Winner oder Match-Winner im letzten Spiel. Und ja, bin ich mal gespannt. Hoffentlich liegen wir nicht daneben.
Also. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, dass wir als Experten morgen noch dastehen.
Ja, du auf jeden Fall. Mal gucken, wie das dann bei mir ist. Kommen wir mal zur nächsten Partie. Cleveland Cavaliers hast du gerade auch angesprochen mit den beiden Superstars Donovan Mitchell und James Harden, der so ein bisschen in die Jahre kommt, aber trotzdem natürlich zwei absolute Superstars. Und ja, so ähnlich wie bei Kate Cunningham hatte ich jetzt im letzten Spiel gegen die Raptors so ein bisschen den Eindruck, also es war kein schönes Spiel, bei weitem nicht. Und das ist, ich will nicht sagen, dahin geplätschert. Aber auch wie bei Kate Cunningham hast du da das Gefühl gehabt, am Ende legen die dann nochmal irgendwie 5-10% drauf. Und dann gab es so eine kurze Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommt Donovan Mitchell und reißt die Partie an sich und entscheidet sie auch. Trotzdem steht es jetzt 2-2. Am Donnerstagmorgen, also in der Nacht von Mittwoch, Donnerstag ist, glaube ich, das nächste Spiel. Ist ein enges Rennen. Ich habe Schwierigkeiten, mich da festzulegen. Also das kann ich ganz schwer einschätzen. Ich glaube, dass die Cavaliers das knapp machen, das Rennen. Aber ich glaube, es bleibt ein enges Playoff-Duell.
Ja, ich glaube auch, das könnte in 7 Spiele gehen, die Serie. Und am Ende hast du aber trotzdem schon vor allem Superstar-Vorteile auf Seiten der Cavaliers. Vor allem aus meiner Sicht mit Donovan Mitchell, James Harden, du hast es angesprochen, er ist ein begnadeter Offensivspieler, defensiv ist da wirklich wenig bei ihm, aber es ist einfach aus meiner Sicht viel zu viel 1-gegen-1 Gezocke, sehr unschöner Basketball in meinen Augen, ich glaube, dass Cleveland aber sich durchsetzt und dann würde unsere Prognose ja nach eben Cleveland auf Orlando treffen und ich glaube, da könnte man wirklich von einer weiteren Überraschung eventuell sprechen.
Ja, und ich glaube, sofern das soweit kommt, wir wollen es nicht jinxen, aber dann glaube ich, hat aus meiner Sicht auch Orlando wirklich sehr gute Karten, sich gegen Cleveland durchzusetzen.
Ja.
Dennis Schröder, muss man sagen, wenig Spielzeit bisher. Im letzten Spiel kam er aber bei eher einer Mauern-Cleveland-Performance und hat dann ganz gute Impulse gesetzt. Zwischenzeitlich dann auch der Topscorer gewesen bei Cleveland, ist dann aber trotzdem wieder auf die Bank marschiert. Bisschen schade, weil eigentlich hat das ja so ein bisschen Momentum gegeben für Cleveland und trotzdem musste er dann wieder raus. Weiß ich nicht, was der Trainer von Cleveland so im Kopf hatte. Vielleicht will er halt auch an der Rotation permanent festhalten, einfach um die Energie und die Frische beizubehalten bei allen. Das kann man auch anders sehen. Oder es gibt wahrscheinlich Trainer, die das anders handhaben und sagen, hey, der hat jetzt richtig gute Impulse gebracht, den lasse ich jetzt ein bisschen länger auf dem Feld. Ne? Das ist ein bisschen schade, dass er da so wenig Spielzeit bekommt.
Ja, also Dennis ist ein Spieler, der der kann extrem wichtige Impulse so einer Mannschaft geben, ja, weil er auch defensiv wirklich sehr giftig ist, da gegnerische Guards wirklich nerven kann. Ich glaube, es ist halt eine Schwierigkeit, wenn du James Harden in deinen Reihen hast, ihn zu lange auf die Bank zu schicken. Da läufst du Gefahr, dass er mal mit seinem Gemüt komplett nach unten fährt und dann gar nicht mehr zufrieden ist. Ich glaube, da hat man so ein
bisschen Superstar-Bonus.
Ja, ich glaube, da hat man so ein bisschen Angst auf Seiten der Cavaliers. Deswegen, ja, sind es wirklich leider nur sehr, sehr limitierte Minuten. Er hat in den bisherigen Regular-Season-Games für Cleveland eigentlich immer wieder gezeigt, dass er wirklich auch offensiv gut funktionieren kann. Ja, diese Rolle ist leider deutlich kleiner geworden jetzt in den Playoffs, aber nichtsdestotrotz ist Dennis jemand mit so viel Erfahrung, dass wenn die Cavaliers ihn wirklich brauchen und sie ihn spielen lassen, dann wird er voll da sein, dann wird er seine Impulse geben können. Und ja, also mich würde es natürlich für ihn freuen, wenn er da jetzt nochmal in der Serie die Chance bekommt, auch längere Zeit am Stück mal auf dem Parkett zu stehen und um da wirklich auch eine größere Rolle zu spielen.
Ja, genau. Beobachten wir weiter. Gehen wir weiter. New York Knicks gegen Atlanta Hawks. Da steht es auch 2-2 in der Nacht zu Mittwoch. Das nächste Spiel. Vielleicht da nur ganz kurz zu. Deine Prognose?
Ich glaube, die Knicks machen es. Sie tun sich schwer, aber aus meiner Sicht die Knicks.
Puk Forty, deutscher Spieler übrigens auch in Reihen der Knicks.
Ja, der leider
auch wenig Spielzeit.
Wenig Spielzeit, fast gar keine Rolle bekommt. Trotzdem sind die Knicks vor allem Superstar Jalen Brunson und Karl Anthony Towns schon überlegen. Atlanta macht es gut, aber am Ende wird sich da trotzdem die Qualität durchsetzen. Die Knicks werden weitergehen. Der Chef der New York Knicks hat ja vor der Saison gesagt, es zählt nichts anderes als der Titel. Also der Druck ist hoch bei den New York Knicks. Ich bin schon immer so ein kleiner New York Knicks-Fan. Ich fand irgendwie die Franchise schon immer cool. Mich würde es freuen, wenn sie dieses Jahr auch vor allem jetzt eine Runde weiterkommen und vielleicht sogar am Ende irgendwo im Conference-Final stehen.
Ja. Dann haben wir noch die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Führen mit 3-1. Boston Celtics auch in der Nacht zu Mittwoch das nächste Spiel. Jetzt muss man sagen, Joel Embiid als MVP sozusagen Kandidat der Saison gehandelt, hat, ich glaube, die ersten beiden Spiele oder die ersten drei Spiele sogar verpasst. Ich weiß nicht genau. Spiel 2 und 3 auf jeden Fall. Ist jetzt aber wieder eingestiegen. Trotzdem haben die Celtics gewonnen, haben 24 Dreier geworfen. Das ist übrigens Rekord in der NBA in Playoff-Spielen, soweit ich weiß.
Rekord wenig aber, ne?
Bitte?
24 Dreier ist Rekord wenig.
Ja?
Ja.
Ist das 24 Dreier? Ist das Minusrekord, meinst du? Nee.
Also normalerweise knallen die über 30 drauf.
Ja? Ja, ja. Okay, das müssen wir nochmal einen Faktencheck geben.
Also,
ja, okay.
Aber also die Serie, die können wir abkürzen. Philadelphia wird, da keinen Auftrag haben. Also mich hat es gewundert, dass sie überhaupt ein Spiel gewinnen. Boston, klarer Favorit, vor allem nach der Rückkehr von Jason Tatum, ist das für mich eine Mannschaft, die wirklich um den Titel mitspielen kann, wenn nicht vielleicht sogar die einzige Mannschaft im Osten, die da auch mit dem Westen mithalten könnte. Ja, du hast einen Jaylen Brown, du hast einen Jason Tatum, du hast einen Pritchard. Das ist schon eine wirklich hochkarätige Mannschaft, die Boston da vorzuweisen hat. Und ja, für mich der klare Top-Favorit, auch wenn sie nach der Regular Season nicht auf Tabellenplatz 1 im Osten waren, geschuldet der Verletzung von Jason Tatum, die den Osttitel gewinnen wird.
Jetzt muss man sagen, sie wurden aber viel schlechter geratet, ne? Als bekannt wurde, dass Tatum sich verletzt, also Achillessehnenriss, haben sie alle gesagt, oh, die landen irgendwo zwischen 6 und was weiß ich, 8 oder so. Ja. Sind dann Zweiter geworden im Osten, trotz des Ausfalls des zweiten Superstars. Das muss man auch erstmal anerkennen. Jetzt ist er wieder zurück und vor allen Dingen, seitdem er zurück ist, er hat eigentlich nicht viel Zeit gebraucht, um sich wieder zu akklimatisieren. Ne? Er hat direkt Top-Performance gebracht. Und deshalb, ja, sehe ich auch so, Boston Celtics, die gehen sehr schnell durch. Das wird wahrscheinlich im nächsten Spiel entschieden. Kommen wir in den Westen. Der Titelverteidiger, Oklahoma City Thunder, OKC, gegen die Phoenix Suns. Da steht schon 3-0. Auch da ist heute Nacht ich glaube, das letzte Spiel der Serie.
Ja, das wird ein Sweep, das wird 4-0 OKC ja. als Titelverteidiger. Das ist eine richtig, richtig starke Mannschaft. Die spielen alle aus einem Guss, sind super tief. Egal, wer da kommt, trägt direkt dazu bei. Macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen. Auch in diesem Jahr wieder Titelfavorit Nummer 1.
Isaiah Hartenstein, Center bei OKC, deutscher, kommen wir gleich noch zu, Nationalspieler in Anführungsstrichen. Genau. Dann haben wir die Lakers gegen die Houston Rockets. Da steht es auch schon 3-1 in der Nacht auf Donnerstag, das nächste Spiel. Man muss sagen, im Moment fehlen Luka Doncic und Austin Reeves, zwei wirklich sehr wichtige Spieler. Natürlich Doncic, Superstar der Liga. Trotzdem gewinnen sie auch ohne die Spiele. Sicherlich auch, weil Kevin Durant, Ex-MVP der Liga, bei den Rockets verletzt ausfällt. Da ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, wann und wie er zurückkommt. Steht's 3-1, auch eine klare Serie, werden die Lakers wahrscheinlich machen, ne? Die werden jetzt nicht nochmal drei Spiele hintereinander abgeben, oder?
Ja, also ganz so klar ist es nicht, auch wenn ich glaube, dass die Lakers gewinnen. Aber man hat jetzt schon im letzten Spiel gesehen, die Lakers haben ja 3-0 geführt, dass vor allem wenn LeBron ist in die Jahre gekommen, ja, 41 glaube ich mittlerweile, der muss ein enormes Pensum gehen, gerade wenn Austin Reeves und Luka Doncic nicht dabei sind. Und da bist du dann eigentlich bei den Lakers schon darauf angewiesen, dass der Altkönig LeBron liefert, dass Luke Kennard liefert, ja, der auch eine tolle Saison spielt als Rollenspieler, unfassbarer Schütze. Und die haben in Spiel 4 nichts auf die Kette gebracht. Wenn Houston die Energie hochhalten kann, dann traue ich denen schon zu, vielleicht nochmal ein Spiel zu gewinnen. Aber maximal ein 4-2. Ich glaube, die Lakers gehen durch und dann musst du einfach hoffen, dass ein Luka Doncic und ein Austin Reeves zurückkommen. Da steht auch so ein bisschen in den Sternen, wie schnell das passieren kann.
Genau.
Aber wenn die beiden zurück sind, dann ist es eine absolute Top-Mannschaft, die am Ende vielleicht nicht das Zeug hat, einen Titel zu gewinnen, weil da fehlt so ein bisschen was auf der 5, ne, auf der großen Position. Aber die da schon wirklich ärgern kann. Aber ich denke, die Lakers werden sich durchsetzen gegen Houston.
Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht verguckt habe, war der Topscorer im letzten Spiel, also in der Nacht zu heute, LeBron James, ich glaube mit 10 Punkten, das war der Topscorer der Lakers. Das wusste ich mir vorstellen, 10 Punkte.
Offensiv lief da wirklich gar nicht zusammen für die Mannschaft aus LA. Aber ja, zwei solche Nächte in Folge sieht man selten.
Dann haben wir die Denver Nuggets gegen die Timberwolves. Da steht es 1-3 zugunsten der Minnesota Timberwolves. Da hat sich jetzt Anthony Edwards, der absolute Superstar bei den Timberwolves, die, wie ich finde, eine sehr ausgeglichene Mannschaft haben. Aber trotzdem ist natürlich Anthony Edwards noch so der Star, der so ein bisschen alles überstrahlt. Der hat sich jetzt am Knie verletzt. Da ist auch noch nicht klar, glaube ich, wie lange er ausfällt.
Ja, ich glaube, mehrere Wochen habe ich jetzt so gelesen. Bedeutet aus meiner Sicht fast schon, dass...
Das kann die Serie nochmal zum Kippen bringen, oder?
Dass es enorm schwierig wird für Minnesota, weil er schon in der Lage ist, so eine Mannschaft zu tragen. Aber was man auch nicht vergessen darf, du hast trotzdem Spieler wie ein Rudy Gobert, der es gerade sensationell gut gegen Nikola Jokic macht, ja. den für vielen ja wahren MVP der Liga, auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich wieder Shai Gilgeous-Alexander wird. Aber du merkst, wenn ein Nikola Jokic aus dem Spiel genommen wird, dann ist das eine ganz andere Mannschaft, die Denver dort hat. Und das schafft im Moment Rudy Gobert wirklich überragend. Aber offensiv getragen wird die Mannschaft eben von The Ant-Man, von Anthony Edwards. Und wenn der ausfällt, dann müssen da andere in die Bresche springen. Und da fehlt mir so ein bisschen die Kreativität, wer das denn sein könnte.
Ja. Also bei Jokic hat man immer gesagt, der ist fast nicht zu verteidigen, ne? Und das macht Gobert, ist auch, glaube ich, ja zum besten Defensivspieler der Saison gekürt worden. Das macht natürlich wirklich überragend. Aber tatsächlich Edwards, alleine durch die Präsenz und die Variabilität, die er hat, zieht er natürlich so viel Aufmerksamkeit auf sich und kreiert dann für andere, ne? Das wird eben nicht zu ersetzen sein. Also ich bin mal gespannt, wie die Serie da weitergeht, ob dann die Timberwolves noch einen Sieg erzielen und sich dann doch noch in die nächste Runde retten oder ob das vielleicht wirklich nochmal kippen könnte durch den verletzungsbedingten Ausfall. Haben wir das letzte Spiel, die San Antonio Spurs gegen die Portland Trailblazers. Das können wir wahrscheinlich auch verdammt schnell abhandeln. Da steht es 3-1 für San Antonio. Ich würde sagen, klarer Favorit, nachdem jetzt auch Victor Wembanyama nach der Verletzung wieder zurückgekommen ist, das Wunderkind der NBA. Glaube ich,
ja,
ist auch nicht viel anders, oder?
Also, da müsste schon viel, viel passieren aus meiner Sicht, wenn wir nicht im Westen am Ende OKC gegen Spurs dastehen haben. Das sind die beiden besten Teams im Westen, nicht nur über die Regular Season hinweg gesehen, sondern auch jetzt. Und du hast angesprochen, Victor Wembanyama, eine Ausnahmeerscheinung, ja. Aber auch einer, der immer wieder so ein bisschen mit Wehwehchen zu kämpfen hat. Aber du hast einen Castle, einen De'Aaron Fox in Reihen der San Antonio Spurs, die auch in der Lage sind, so eine Mannschaft zu tragen. Und sie sind in der Saison auch schon durch Phasen gegangen ohne Victor Wembanyama, wo sie konstant Spiele gewinnen konnten. Sehr, sehr tiefe Mannschaft, wo jeder einen tollen Anteil hat. Also für mich geht San Antonio da easy durch und am Ende glaube ich, dass wir San Antonio gegen OKC im Western Conference Finale haben.
Ja, ich gucke gerade mal auf den Baum. Ja, ist ein guter Tipp, glaube ich. Genau, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, OKC setzt sich gegen die Suns durch, die Lakers wahrscheinlich gegen die Rockets und dann OKC gegen die Lakers. Aber auch eine geile Playoff-Runde, ne? OKC gegen Lakers kann man sich anschauen. Und dann haben wir uns jetzt eigentlich festgelegt. Hast du gesagt, Denver geht jetzt doch nochmal durch oder die Timberwolves holen sich noch einen Sieg? Was war deine Prognose da?
Ja, also 3-1 ist natürlich ein herber Rückschlag für Denver. Das ist schon unfassbar schwierig, jetzt drei Spiele in Folge zu gewinnen. Aber ich traue es Denver zu. Ja, aber eben nur, wenn Nikola Jokic da wieder einen größeren Impact hat. Und das macht eben Rudy Gobert gerade sensationell. Für Minnesota wird es darauf ankommen, dass die Scoring-Last von Edwards irgendwie abgefedert wird von den anderen. Das hat jetzt im letzten Spiel, ich glaube, Osumne oder so war es, der 43 gemacht hat.
Ja, Wahnsinn.
Das macht er aber nicht jetzt jede Nacht. Deswegen, ja. Bin ich gespannt. Ich traue es Denver zu, die nächsten drei Spiele zu gewinnen und dann doch noch rein zu marschieren. Aber und dann spätestens dann ist Schluss.
Gegen die Spurs ist dann Schluss. Und du hast gesagt, Thunder gegen Spurs. Wer macht's? Hast du gesagt, OKC macht's, ne? Oder? Was habe ich?
Ja, also.
Könnte eine enge Serie werden.
Also da wage ich mich jetzt nicht festzulegen. Da traue ich beiden Mannschaften zu.
Musste dich aber gleich. Ich will gleich noch das Finale von dir hören.
Das Finale, ja, okay. Wenn du das Finale von mir hören willst, dann sage ich OKC gegen Boston.
Ja, okay. Dann bin ich mal. Ach, das ist ja ein Top-Setup für mich, weil der Steff hat gesagt in der letzten Folge, er glaubt, dass Boston Champion wird und du sagst jetzt, dass OKC Champion wird. Ich habe auch OKC gesagt, glaube ich. Also schauen wir mal, wer recht hat. Auf jeden Fall. Mal gucken. Ich lasse mir noch einen Preis einfallen von einem von euch, der recht hat. Oder vielleicht macht es ja irgendwie ganz anders. Und wir unterschätzen die Lakers. Irgendwie Doncic kommt zurück und hat dann richtig Bock und ist das einzige Team, was vielleicht nicht nur über die Defensive, sondern über die offensive Power kommt und überrascht.
Also ich sag mal so, wenn die Lakers diese Saison Meister werden, dann gibt es aber auch gar nichts mehr an irgendwelchen GOAT-Debatten, weil da hätte wirklich vorher keiner mehr mit gerechnet, dass LeBron James noch einen Titel gewinnt und dann muss er auch seine Karriere beenden, falls, und ich glaube nicht daran, dass sie dieses Jahr Meister werden. Ich glaube, OKC wird's, Steffen meint, Boston wird's. Schauen wir mal, wer am Ende recht hat.
Also hast du gehört, was Michael Jordan gesagt hat zur GOAT-Debatte? Er hat gesagt, er führt sie nicht. Für ihn gibt es keinen GOAT. War aber ein interessanter Aspekt. Er hat gesagt, die Generation oder die aktuelle Generation lernt natürlich auf Basis der Generation, die vorher gespielt haben. Und das baut aufeinander auf. Deshalb ist der Vergleich natürlich immer schwierig und wollte sich an der Diskussion nicht beteiligen. Insofern, aber ich merke schon, du bist im Lager LeBron James, oder?
Nein, also ich mag tatsächlich diese GOAT-Debatte auch gar nicht. Ich bin da auch der Meinung, es ist unfassbar schwierig, so Generationen miteinander zu vergleichen.
Total.
Michael Jordan war der GOAT einer anderen Generation.
Genau.
Dann kam für mich Kobe, der war der GOAT seiner Phase. Jetzt war es sehr, sehr lange LeBron und jetzt wird jemand anders kommen, vielleicht Wemby, keine Ahnung. Also das ist doch immer so ein 10, 15 Jahre Zyklus, den man da betrachten muss. Da wird ganz anderer Basketball gespielt. Ich bin auch gar kein Fan davon zu sagen, ja, früher war alles besser und heutzutage wird nicht verteidigt und bliblablub. Also das ist doch alles Käse.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Magic heute gegen die Pistons heute Nacht einen Sieg holen und die Serie für sich entscheiden, dann in den nächsten Spielen auf dann, ja, sagen wir mal, die Cavs treffen, auch eine Chance, dort weiterzukommen, dann könnten wir uns vielleicht auf ein Conference-Finale Boston gegen Orlando freuen. Das wäre auch ein ganz cooles Setup eigentlich, ne?
Das wäre natürlich aus, vor allem aus deutscher Brille gesehen, ja, überragend. Jetzt müssen wir erst mal Step by Step gehen. führen erst 2-1, aber mich würde es allein schon freuen, wenn wir Franz gegen Dennis sehen können.
Ja, sehr cool. Gut, NBA abgeschlossen, der lange NBA-Block. Und nicht ganz, ehrlich gesagt, weil wir wollten noch ganz kurz auf die NBA Europe kommen. Ganz spannend, denn wer es noch nicht mitbekommen hat, die NBA möchte ihre Vermarktung in Europa ausweiten, weil sie auch so ein bisschen im Heimatmarkt an ihre Grenzen stoßen. Die planen perspektivisch 5 Milliarden Euro Erlöse aus einer neuen NBA Europe zu erzielen. Und die neueste Entwicklung deutet jetzt eher auf einen Zusammenschluss mit der Euroleague hin, was eigentlich ganz erfreulich ist. Im vergangenen Jahr war da die Befürchtung, dass es eher so ein Konkurrenzwerben gibt um die großen Clubs zwischen Euroleague und der NBA Europe. Und jetzt hat aber nach einem Board-Meeting im März der NBA-Chef und Commissioner Silver gesagt, dass er den Zusammenschluss als beste Lösung oder für die beste Lösung hält und dass Traditionsclubs aus der Euroleague wie Belgrad oder aus Litauen, die normalerweise wirtschaftlich nicht so attraktiv gewesen wären für die NBA, dort aber auch eine Rolle spielen. Das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten, insbesondere für die Fans. Und vermeintlicher Starttermin übrigens 2027. Deine Einschätzung dazu oder hast du sogar vielleicht noch irgendwie mehr Insights zum aktuellen Status der NBA Europe?
Insights, ich spreche viel mit Leuten drüber und keiner, jeder hat nur so Vermutungen, keiner hat einen wirklichen Plan. Das ist wirklich ein großes Mysterium, was da vor sich geht. Ich bin absolut der Meinung, dass es nur sinnvoll wäre, wenn du zusammen mit der Euroleague da irgendwas startest. Zwei Konkurrenzprodukte in Europa wird unfassbar schwierig. Alleine aus der Fanbrille gesehen, wenn du diese Traditionsclubs auseinanderreißen würdest, gäbe es nur Verlierer aus meiner Sicht. Ja, auch diese Idee mit neuen Standorten in Manchester und in
Paris, ne?
In Paris. Wobei Paris natürlich jetzt eine Euroleague-Mannschaft hat und das ist alles schön und gut. Ich verstehe die NBA. Das ist natürlich vor allem geldtechnisch interessant, ja. Und die denken dann nur aus der Vermarktungsbrille. Aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Verantwortlichen der NBA den europäischen Basketball noch nicht so ganz verstanden haben, was für Werte dort wichtig sind. Ja, gleichzeitig muss man aber auch sagen, muss auch der europäische Basketball natürlich Schritte nach vorne gehen, gerade was die Vermarktung angeht, etc. Wir haben gerade ein riesengroßes Thema, dass Spieler, die sogar schon in der Euroleague gespielt haben und wirklich Top-Leistungen gebracht haben und sicherlich auch nicht wenig Geld verdienen, zurück ans College gehen, weil sie dort mehr Geld verdienen. So, ja, also das heißt, der europäische Markt ist einfach finanziell gesehen nicht so attraktiv wie eben der amerikanische Markt. Und da muss man, finde ich, irgendwie, ich sage immer so, das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Dann kann man da, glaube ich, ein richtiges Top-Produkt schaffen. Und es geht aber eben nur gemeinsam und nicht nebeneinander. Deswegen wäre ich ein großer Befürworter, wenn die NBA Europe und die Euroleague gemeinsame Sachen machen.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass eine NBA Europe auch von so einem Standort wie Belgrad, weil es ja nochmal was ganz Besonderes ist, ne? Für alle Spieler, die da sind, für die Zuschauer und so weiter, dass sie davon auch profitieren. Ne? Aber genau, wir beobachten das mal weiter.
Ja, also am Ende, glaube ich, wäre es wichtig für die Fans, dass man ein Produkt schafft, was eben die Tradition mit Moderne irgendwie verknüpft, ja, und man da gemeinsame Sachen macht.
Ja, genau. Wir schauen mal, wie das weitergeht. So mit Blick auf die Uhr, wir sind schon an der Stundengrenze so kurz davor. Lass uns noch ganz kurz 2 Minuten über die Nationalmannschaft sprechen. Da gibt es nämlich, wie ich finde, ganz gute Kunde. Nämlich Isaiah Hartenstein haben wir vorhin schon erwähnt, Center bei OKC, dem amtierenden NBA-Champion. Der hat geäußert, dass er bei der WM-Quali im Herbst gerne dabei sein möchte. Und was bemerkenswert ist, dass er sagt, er würde auch gerne passiv dabei sein, wenn es dazu führt, dass er oder um sich eben besser ins Team zu integrieren, also selbst wenn er nicht spielt. Das zeigt ja so ein bisschen seine Attitude, die, glaube ich, auch ganz gut in dieses Teamgefüge dann reinpassen würde. Und rein spielerisch und rein sportlich gesehen ist es eigentlich ein klares Upgrade für die Nationalmannschaft, oder? Also wir waren natürlich solide besetzt auf der Center-Position, aber das wäre auch nochmal ein Level mehr.
Also für mich, wenn du diesen Standard halten möchtest, den du über die letzten 3 Jahre gezeigt hast, das bedeutet, in jedem Turnier, in dem du antrittst, nach Medaillen greifen zu können, dann führt an ihm kein Weg vorbei, weil du Spieler hast wie Johannes Thiemann, wie Johannes Vogtmann, auch langsam ein Daniel Theiss, noch nicht so stark wie Thiemann oder Vogtmann, die aber einfach auch nicht mehr die Jüngsten sind,
ja.
Dann musst du da eine Zeitenwende einläuten, ja, und diese Spieler sind im Moment immer noch unfassbar wichtig für die deutsche Nationalmannschaft und das sind absolute Legenden, ja, Welt- und Europameister, absoluter Wahnsinn. Aber sportlich gesehen wäre natürlich ein Isaiah Hartenstein auch mal ein Upgrade. Dahinter kommen dann Jungs wie ein Hannes Steinbach, die auf der, das ist wahrscheinlich der interessanteste Spieler auf der großen Position, ja. der da irgendwann nachrückt.
Und du darfst der steht, nicht, vielleicht kurz erwähnt, der steht auf der Draftliste für den nächsten Draft-Sessions. Genau. Und dann gibt es noch, ja, Johann Grünloh, ne, zum Beispiel auch. Die sind alle am College, die Jungs im Moment in den USA und die stehen, glaube ich, alle schon auf der Liste, auf der Draftliste. Und da rückt noch einiges nach in den nächsten, im nächsten Jahr und in den nächsten 2 Jahren.
Absolut, aber du darfst es eben als deutsche Nationalmannschaft nicht verpassen, diese Jungs peu à peu zu integrieren. Und ja, ob am Ende Isaiah Hartenstein jetzt wirklich in dem Qualifikationsfenster seine ersten DBB-Minuten spielen wird, wage ich vielleicht mal zu bezweifeln, ja, weil der wird höchstwahrscheinlich ja, bis ins NBA-Finale kommen. Das heißt, er hat 100 plus Spiele in der Saison auf dem Buckel. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass OKC sonderlich begeistert wäre. Aber er hat angedeutet, ja, er will bei der Mannschaft sein, er will das Umfeld kennenlernen etc. Das ist ein tolles Zeichen und für mich spätestens im nächsten Jahr. Wir haben ja diesen Sommer kein wirkliches Turnier. So.
Ja.
Spätestens nächsten Sommer sehen wir den Kollegen im Trikot der Nationalmannschaft.
Jetzt sind wir Europameister am Tier, ne? Jetzt sind wir Weltmeister. Jetzt kommt vielleicht noch ein Isaiah Hartenstein dazu zur Nationalmannschaft. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass eigentlich so 3 bis 4 mindestens mal an die Tür der NBA klopfen, also auf der Draftliste stehen. Dann haben die erstmal ihr Rookie-Jahr, wenn es gut läuft, und dann denken wir nochmal ein Jahr weiter und 28 stehen dann Olympische Spiele in LA an. Was wird das Ziel sein? Also bei den Titeln, die wir eingesammelt haben, und du hast es vorhin schon mal angedeutet, muss ja eine Medaille klares Ziel sein. Lassen sich die Amis in der Heimat in die Suppe spucken? Oder ist Gold da im Prinzip absolut vergeben, weil alles außer Gold im heimatlichen Land bei den Olympischen Spielen wäre wahrscheinlich eine Blamage für die, ne?
Ja, also man muss natürlich dann immer sehen, okay, wer kann für die Amis spielen. Aber wenn die Amis da ihre stärkste Mannschaft...
Neues Dreamteam, denke ich mal, auflaufen lassen. Ne?
So, dann ist natürlich die Frage, okay, wer ist dieses Dreamteam? Weil im Moment die wichtigsten Spieler der NBA sind alles
Europa.
Sind alles keine...
Oder aus Kanada.
Ja, es sind viele Kanadier, sind viele Europäer. Aber das ist natürlich das große Ziel der Amis, im eigenen Land Gold zu holen, gar keine Frage. Und quasi die olympische Goldmedaille zu verteidigen. Sie haben ja auch in Paris am Ende gewonnen. Da war noch ein Steph Curry, ich glaube, den weiß ich nicht, ob wir den noch in LA sehen. Aber Deutschland hat aus meiner Sicht, wenn wir eben die Bestbesetzung haben, ja, mittelfristig gesehen bei jedem Turnier die Chance, eine Medaille abzugreifen. Olympia ist natürlich noch mal ein bisschen schwerer, weil es kein ganz großer Turnierbaum ist, sind ja nur 8 Mannschaften am Start, das heißt relativ wenige Teams. Das ist nicht einfach, das ist schwere Competition, ne? Du hast die Franzosen, die Spanier, wir sind gespannt, wie es bei den Spaniern weitergeht, ja, die ja wirklich einen großen Umbruch auch jetzt schon hinter sich haben. Das wird interessant zu sehen sein, aber ich glaube, das wird das letzte große, das wird das letzte oder eins der letzten großen Turniere von Dennis. Danach, glaube ich, wird das Zepter endgültig abgegeben an Franz und alles, was danach noch kommt. Ja, ich traue den Deutschen durchaus zu, da eine olympische Medaille zu gewinnen. Das ist natürlich ein Ziel, aber wenn man das verpasst, das ist jetzt auch keine, ne? Also ich meine, selbst wenn du bei den Olympischen Spielen Vierter oder Fünfter wirst, das ist unser neuer Standard in Deutschland, so wie wir denken. Und hätte das jemand vor 10 Jahren gesagt, dann hätten sie uns in die Klapse gesteckt.
Ich glaube, das muss man auch differenzieren, ne? Also ich bin immer ein Freund davon, sich hohe Ziele zu setzen und versuchen, die zu erreichen. Und wenn es nicht klappt, ist es auch keine Enttäuschung, weil das kann immer passieren, ne? Das ist im Leistungssport einfach so. Wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, wie der Turnierverlauf ist, aber wenn du dann im Halbfinale gegen Frankreich mit Wemby spielen musst, wäre es jetzt auch kein Wunder, wenn wir das Ding auch mal verlieren. Ja? So, aber klar.
Ja, aber im absoluten Hochleistungssport, da wo wir uns befinden, da geht es darum, sich hohe Ziele zu setzen und den absoluten Glauben auch an diese hohen Ziele zu haben. Ich finde das ganz spannend. Ich war neulich in einem Talk mit einem Paralympics Bronzemedaillengewinner, der gesagt hat, ey, am Ende, wenn du, der olympische Gedanke ist ja dabei sein, ist alles irgendwie so, oder, ne? Aber am Ende, für die Sportler, die da hinfahren, außer du bist jetzt vielleicht ein Bobfahrer aus Jamaika, ja, für den es natürlich ein absolutes Highlight ist, aber die da wirklich einen Auftrag haben, für die zählt nur die Goldmedaille am Ende des Tages, ja, und die streben nach dem ganz Großen, und das musst du auch haben. Gleichzeitig musst du dann aber auch das realistisch einschätzen können, wenn es am Ende halt nicht die Medaille wird, sondern eben nur der vierte oder fünfte Platz, so wie es in Paris am Ende der Fall war. Und ich glaube, die Deutschen, wir haben jetzt mittlerweile dieses Mindset und wir werden von der Welt auch so ernst genommen, dass alles andere so ein bisschen tiefstapeln wäre. Als amtierender Welt- und Europameister musst du das Ziel haben, auch bei einer olympischen Veranstaltung eine Medaille zu gewinnen.
Ja, und das ist eigentlich ziemlich geil. Ich meine, wenn wir uns die Mannschaftssportler in Deutschland angucken, ja, jetzt ist es natürlich in Italien nicht so gut gelaufen bei den Eishockey-Jungs, aber der Anspruch ist eigentlich in vielen Mannschaftssportarten wirklich dann Medaille holen beim Großereignis, ja. Also ob das jetzt im Eishockey so ist, im Basketball ist es sowieso damals ja auch entsprechend schon nachgewiesen, im Handball ohnehin. Also das, was sich da entwickelt hat so in den letzten, ja, kann man schon fast Jahrzehnten sagen, aber das ist natürlich super erfreulich. Wir sind einfach eine wahnsinnig starke Mannschaftssportnation, ne? Und das ist echt cool.
Das ist cool. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, und ich glaube, das war ja auch so nochmal so ein bisschen der letzte Themenblock, wo du hin möchtest, so wie es allgemein um den Basketball in Deutschland steht, ist es ja so, wenn du dir diese Mannschaft anschaust, spielen kaum Jungs in Deutschland. Und wenn sie in Deutschland spielen, spielen sie beim FC Bayern, der in einer anderen Liga im deutschen Vergleich spielt. Ja, so.
Ja.
Und das sollte uns als ja, Sportnation schon irgendwie zu bedenken geben, weil auch wenn du die Leichtathleten anguckst, ja, viele trainieren ausschließlich in Trainingsgruppen irgendwo im Ausland, weil die Bedingungen dort besser sind.
Beim Schwimmern auch oft, ja.
Ja, bei Mannschaftssportlern, außer jetzt vielleicht beim Handball, weil beim Handball wirklich die deutsche Liga jetzt ja die stärkste Liga der Welt schon seit Jahren ist, ist es vielleicht ein bisschen die Ausnahme, aber alle anderen haben eigentlich im Ausland bessere Trainingsbedingungen. Bessere Wettkampfgruppen.
Bessere Verdienstmöglichkeiten. Du hast es vorhin angesprochen. Ich habe meine erste Folge von Sportinho. Wir hatten Lukas Kamper, hatte ich zu Gast, ne? Also Nationalmannschaftskapitän in Paris bei den Olympischen Spielen, und hat auch ganz klar gesagt, ne, also es ist halt schwer, die Leute in Deutschland zu halten, auch fürs Publikum in Deutschland zu halten, weil du halt woanders deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten hast. Und das ist eigentlich sehr schade, ne?
Da kann ich natürlich die Sportler zu 100% nachvollziehen. Ja? Du musst auf den Geldbeutel gucken am Ende des Tages.
Das ist dein Beruf.
Aber da müssen wir eben schauen, als Sportnation, wie können wir da Schritte nach vorne machen, ne? Ob das jetzt in der Vermarktung ist, aber auch in den, ja, jetzt im Basketball gesehen, in den Trainingsmöglichkeiten. Ja? Da müssen wir einfach auf einen Standard kommen, der mit zumindest im europäischen Ausland mithalten kann. Und das ist an manchen Standorten schon der Fall. Ja, siehe beispielsweise in Ulm, die haben ein hochmodernes Trainingszentrum dort stehen, aber an vielen Standorten eben auch noch nicht. Und da ist halt auch das Thema, dass wir da ja aus meiner Sicht in Deutschland so ein bisschen zu konservativ denken. Ja, wir denken immer nur so, ja, keine Ahnung, die Sporthalle Ost in irgendeinem kleinen Stadtteil in irgendeiner Stadt, die reicht doch. Nee, die reicht nicht. Wenn du wirklich, und es sind am Ende diese minimalen Prozente, die den Unterschied machen, ja, dann musst du halt mal investieren. Dann musst du vielleicht Investoren finden, dann musst du dich öffnen für neue Möglichkeiten, das zu finanzieren. Und ich glaube, da muss so ein kleines Umdenken stattfinden. Parallel natürlich immer noch das große Thema, dass auch, finde ich, der Staat, und alle wollen ja immer, wenn sie Olympische Spiele gucken, deutsche Medaillen sehen. Ja, dass auch da einfach eine Perspektive für die Sportler da ist, sich auf den Sport zu konzentrieren. Und da sind Mannschaftssportler ja in einer privilegierten Situation, weil sie eben über Vereine angestellt sind, sozialversichert sind, rentenversichert sind, ein tolles Gehalt bekommen. Aber wenn wir uns die Einzelsportler anschauen, die sind da häufig auf sich allein gestellt. Und da kann man fast schon ja gar nicht mehr verlangen, dass sie sich überhaupt das Thema Sport antun, um auf so einen olympischen Zyklus hinarbeiten, weil am Ende zahlen sie wahrscheinlich obendrauf.
Genau, ja, also witzig, das war in der letzten Folge mit Clemens Wickler, Beachvolleyballer, Silbermedaille in Paris bei den Olympischen Spielen, ne, genau das Thema. Also selbst wenn du so eine, ich sag jetzt mal, eine durchschnittliche Saison spielst oder so, dann landest du, oder vielleicht sogar eine halbwegs vernünftige, dann landest du irgendwie bei plus minus null oder so. Klar, du machst es natürlich auch, weil du den Sport liebst, aber es ist im Prinzip auch deine Haupteinnahmequelle und dein Hauptberuf. Und das ist natürlich bitter, und das hast du natürlich, das ist in anderen Ländern anders. Also das Thema Wertschätzung, Visibilität und Support wird da nochmal anders gehandhabt. Ne? Also das ist wahrscheinlich mal eine Sonderfolge wert, weil es sich wie ein roter Faden durch alle Sportarten, fast alle Sportarten in Deutschland zieht. Bei allen Gesprächen, die ich führe, kommt das Thema auf. Und wir haben sicherlich im Basketball im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Sportarten sogar noch eine Luxussituation, sicher durch Nowitzki, sicher durch die Weltmeisterschaft, sicher durch die Europameisterschaft. Also wenn wir uns das angucken, da gibt es natürlich andere Sportarten, wo das noch viel, viel schlechter ist als im Basketball. Und selbst im Basketball, hast du ja gerade gesagt, gibt es noch einiges zu tun. Ne? Genau. Aber vielleicht, ich muss mir mal überlegen, wie ich da nochmal, vielleicht muss ich mir mal einen Funktionär einladen oder so, oder irgendeinen Politiker, und den mal grillen und fragen, wie wir das ganze Thema dann mal ein bisschen professionalisieren können in Deutschland und ein bisschen auf ein anderes Podest heben. Vielleicht hilft da ja auch mal eine Olympia-Zusage. Ich will nicht nur sagen Bewerbung, sondern wirklich, dass wir auch mal die Olympischen Spiele ins Heimatland bekommen. Das fände ich natürlich überragend gut. Und das könnte dem Ganzen natürlich nochmal einen ordentlichen Schub verleihen. Das wäre uns allen zu wünschen. Ja, gut. Wir haben schon, wie das so üblich ist bei mir, maßlos überzogen. Ja, ich würde sagen, es gibt noch so Themen, die mich auch im Nachwuchsbereich nochmal interessieren würden. Also wir haben das jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten, ne? Wo gibt es vielleicht da noch Challenges oder so? Da geht es ja auch um infrastrukturelle Themen, weiß nicht, Hallenzeiten. Und das fängt ja auch bei den ganz Kleinen an. Also ich habe in der Schulzeit irgendwie Basketball im Abi gehabt, als Abi-Fach im Sport. Und es fängt ja noch viel früher an. Und wenn man da den Zugang nicht bekommt, dann wird es dann schon hinten raus eng mit den Talenten. Da könnte man sicherlich auch noch viel zu erzählen. Vielleicht wenn du Bock hast, schieben wir das nochmal im Laufe des Jahres nach und legen da nochmal die Lupe drauf. Dann würde ich nämlich jetzt hier so am Ende kommen, würde aber noch kurz von dir wissen wollen, wann steht denn deine nächste TV-Übertragung an? Hast du schon das Mikro gebucht bei Sky?
Ja, das ist noch so ein bisschen offen, weil noch nicht ganz klar ist, ob es Spiele am Wochenende oder wann Spiele am Wochenende sind, weil das wären alles so diese Game 7, Game 6, die, wo wir ja noch nicht vorhersagen können, ob da was stattfindet. Von daher bin ich da noch nicht sicher, kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall.
Du stehst dann bereit auf jeden Fall.
Wenn es dann in die Conference Halbfinals geht, werde ich am Start sein und hoffe natürlich im Osten auf ein deutsches Duell. Orlando gegen Cleveland wäre eine feine Geschichte. Aber ich fände auch OKC gegen die Lakers hätte da haben wir nämlich noch einen deutschen Spieler vergessen, der Maxi Kleber, der da leider auch gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Das würde natürlich auch gut tun. Aber da wäre natürlich ein geiles Duell, wenn wir Shai Gilgeous-Alexander gegen Luka Doncic möglicherweise sehen könnten.
Überragend.
Das würde mich schon sehr freuen.
Und Leute, nochmal, also viele haben ja ein Sky-Abo, schaltet ein, ne? Wochenende ab 19 Uhr, Samstag, Sonntags, das kann man sich wirklich sehr gut angucken und sind immer Teams mit deutscher Beteiligung dabei. Bei Orlando Magic natürlich ein bisschen geballt mit den drei Jungs, aber auch, wie gesagt, Dennis bei Cleveland, supported bei New York, der nicht ganz so viel spielt, der Maxi bei den Lakers. Und wen habe ich jetzt noch vergessen?
Hartenstein bei OKC.
Hartenstein, wie kann ich ihn vergessen bei OKC, genau. Leute, schaltet ein, Prime überträgt auch noch und ansonsten gibt es natürlich auch noch den NBA Pass, da kriegt man es dann mit Originalton. Ich habe den Preis nicht im Kopf, ich kann es auch nochmal in die Shownotes verlinken. Ich meine, im Vergleich zu dem, was wir hier so in Deutschland für teilweise Handball und Fußball zahlen, ist das, glaube ich, sehr überschaubar und man sieht da wirklich richtig geilen Sport.
Ja, und was also cool ist, man kann sich auch einzelne Spiele teilweise kaufen.
Genau.
Das heißt, wenn ich keinen Bock auf ein Abo habe, kann ich, genau. Wenn ich jetzt beispielsweise Orlando Cleveland sehen möchte, dann kann ich mir das auch, glaube ich, für einen Fünfer oder so das einzelne Spiel kaufen. Das ist auch sehr, sehr geil.
Gut. Ja, Basti, dann lass uns hier einen Cut machen. Fettes Dankeschön für deinen Einsatz, dass das heute Abend geklappt hat. Ja, sehr cool, dass du da warst. Dickes Messi.
Thomas, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und schauen wir mal, was unsere Prognosen am Ende wert sind.
Genau, und euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Reinhören. Gerne mal ein Like oder ein Abo dalassen oder auch mal kommentieren. Am besten alles. Und fleißig bei den Orlando Magic einschalten. Also habt eine sportliche Woche. Ciao, ciao zusammen.
Servus.